Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Guten Tag. Heute ist die Publizistin Bettina Röhl zu Gast. Sie ist Journalistin und Autorin von zwei Büchern über die Westdeutsche Linke, die Rote Armee-Fraktion und über Ulrike Meinhof. Die war nämlich Bettina Röhls Mutter. Erstmal herzlich willkommen hier bei uns, Frau Röhl.
Danke.
Wir werden ja über Ihre Mutter noch ausführlich sprechen, aber ich habe gerade neulich gelesen, dass man im Allgemeinen die längste Beziehung seines Lebens zu seinen Geschwistern hat. Sie haben ja eine Zwillingsschwester, weiß ich. Sind Sie eineiige Zwillinge?
Nein, wir sind Gott sei Dank zweieich. Wir sind auch sehr unterschiedlich und ja, also das ist eine lebenslange gute Beziehung, eine ewige Freundschaft. Zwilling sein ist wunderfein, hat mein Vater immer gesagt. Und natürlich ist da was dran, also wenn man sich gut versteht. Also wenn man aus der Streitphase als Kind rauskommt und es dann als Erwachsene schafft, ist das toll.
Wer ist denn die Ältere?
Ich finde ja, dass ich die Erste eigentlich gewesen hätte sein sollen müssen. Aber da ein Kaiserschnitt vorgenommen wurde, ist dann natürlich meine Schwester, weil sie oben weiter lag. Also ich war schon am richtigen Eingang. Zuerst rausgekommen. Und das, also ich bin ein verhinderte Erstgeborene. Und meine Schwester, wie ich finde, die eigentliche Zweitgeborene ist dann die Erstgeborene.
Also zwei erstgeborene Zwillinge. Die RAF, die Rote Armee-Fraktion, war eine terroristische, linksextremistische Vereinigung. Gegründet wurde sie 1970 unter anderem von Ulrike Meinhof. Und die hatte zwei Töchter. Eine von ihnen ist heute zu Gast, Bettina Röhl. Frau Röhl, September 62 in einen Journalistenhaushalt geboren. Beide Eltern, Klaus Röhl und Ulrike Meinhof, haben damals für die Zeitschrift Konkret gearbeitet, in Hamburg gelebt. Und ich glaube, sie sind ja zunächst, man hört immer so RAF, aber es ging eigentlich doch ganz bürgerlich los bei Ihnen das Leben, oder?
Auf jeden Fall. Also meine Eltern waren allerdings seit den 50er Jahren, mein Vater zuerst, in der illegalen KPD. Also die waren Kommunisten. Meine Mutter ist dann, als sie meinen Vater kennenlernte, auch der KPD zugeführt worden. Sie hat aber auch schon einen Background durch ihre Ziehmutter Renate Riemek, der auch schon so Fellow Traveler war. Und Kommunismus und illegale KPD war auch schon relativ radikal damals. Es war ja strafbar. Ich würde immer sagen, ich komme so aus einem bürgerlich-kommunistischen Haushalt.
Salonkommunisten nannte man das früher.
Das kommt später. Aber meine Eltern bekamen Geld aus Ost-Berlin, 40.000 Mark aus der DDR für die Zeitschrift. Aber sie hatten natürlich das Problem, wenn sie aufgeflogen wären, dann hätte man sie auch verhaften können. Das ist mir natürlich als Kind nicht bewusst gewesen. Aber als ich später für mein erstes Buch die Akte gefunden habe, die Akte konkret, also wo die genaue Zusammenarbeit meiner Eltern mit Ost-Berlin aufgeführt war, war ich doch erstaunt. Alle zwei Wochen zur Einschätzung nach Berlin.
Okay,
und
aber jetzt nochmal.
Relativ genau bürgerliches Leben mit Sonntagsausflügen, Autowaschen am Wochenende und so weiter.
Genau, Sie sind so aufgewachsen, ich glaube sogar in einer Villa in feinen Blankenese in Hamburg, oder?
Meine Eltern sind ja leider erstmal relativ kleinbürgerlich, in Anführungsstrichen in Hamburg-Lurup aufgewachsen. Und als dann die Zeitschrift immer größer wurde, die Zeitschrift konkret, und 1967 so erfolgreich war, dass es richtig Geld abwarf, da kamen meine linken Eltern mit ihrem kommunistischen linken Überbau in dieses Problem, dass sie plötzlich richtig Geld verdienten. Ja, sie konnten sich ein Haus kaufen, wir sind nach Blankenese gezogen, genau was sie ihm gesagt haben. Das war natürlich diese Schere. Plötzlich verdiente man als Kommunist Geld und dann kam man auch in die Medienkreise zu den in Anführungsstrichen bösen Kapitalisten. Das waren dann plötzlich die Freunde.
Also Ausflüge, sonntags wurde das Auto gewaschen, es war politische Haltung der Eltern hin oder her, aber für Sie doch eine ganz normale Kindheit erstmal, für Sie und Ihre Schwester. Dann haben sich Ihre Eltern getrennt und scheiden lassen. Ich kürze mal ein bisschen ab. Und die Mutter hat dann die Mädchen mitgenommen und ist mit ihnen nach West-Berlin gezogen. Und für Sie als Kind wurde dann alles anders, schreiben Sie in Ihrem Buch, die RAF hat euch lieb, weil Ihre Mutter auch, also erstmal anders sowieso, Trennung vom Vater und so Umzug, aber weil sie auch ein total neues Erziehungsprogramm verfolgte.
Richtig, also es ist ganz richtig, dass meine Schwester und ich eigentlich relativ bürgerlich quasi in unserem Leben ohne den kommunistischen Background kannten wir ja nicht. Also wir hatten Zwillingskleider an, wir sind auf normale Art ins Bett gebracht worden, die Haare sind gekämmt worden. Also so das ganz normale Mädchenleben. Und in Berlin auf dem Höhepunkt von 68 tobten wirklich die 68er-Bewegung in Berlin. Und wir kamen eigentlich, also meine Schwester und ich, ins Zentrum des Hurricanes. Und meine Mutter war überwältigt von diesen neuen Erziehungsmodellen, Kinderladen.
Wie sahen die denn konkret aus bei Ihnen zu Hause?
Naja, meine Mutter erst begann es relativ bürgerlich, weil sie kam ja dann aus Blankenese und das sah noch alles toll aus. Aber dann eine gewisse Kinderverwahrlosung war dann wirklich Programm. Alle Kleider wurden also irgendwie in die Ecke geworfen, wurden dann ja auch zu klein. Also ich hatte am Ende nur noch zerrissene Strumpfhosen und irgendwie ausgebeutelte so Niki-Pullover. Schlafanzüge, es war ein Chaos. Meine Mutter hat uns eigentlich nicht morgens geweckt. Wir sind also mühsam mit 3 Bussen zur Schule. Wir waren noch im vornehmen Luise-Stiftung, Königin-Luise-Stiftung und am Nachmittag dann in einer der ersten Kinderläden Berlins. Aber das war trotz allem alles noch quasi bürgerlich gegen das, was meine Mutter abgezogen hat. Meine Mutter war ja nicht umsonst dann letztlich Avantgarde. Auch in dieser 68er-Bewegung. Und sie hat alles adaptiert.
Ich habe einen Brief gefunden in ihrem Buch, drucken Sie den ab, den sie an ihre Schwester geschrieben hat. Schreibt sie über sie und ihre Schwester eben, also über die Kinder. Ich bin momentan richtig stolz auf sie, auf die Kinder. Sie gingen heute zum Kindergeburtstag und weder die Kleiderfrage noch die Geschenkefrage kam auf mich zu. Sie gingen verdreckt, wie sie dauernd rumlaufen. Sie nahmen eigene Sachen zum Schenken mit. Von Schulkameraden werden sie allerdings auch kaum mehr eingeladen. Und darauf war ihre Mutter stolz. Das ist doch grausam, ja, wenn man das heute liest.
Darauf war meine Mutter stolz. Das muss man eben wirklich verstehen im Kontext der Zeit. Sie hat natürlich auch ihrer Schwester, die aus Gießen kam, dann damit imponieren wollen.
Aber ich würde gern bei Ihnen bleiben, Frau Röhl. Das muss doch für Sie, also haben Sie sich gestritten mit Ihrer Mutter? Ja. Sie haben doch vorher die Kleider und all das doch gemocht.
Ja, also ich war eben für diese Kinderladen- und 68er-Erziehung dann doch schon in Anführungsstrichen zu bürgerlich. Ich war zwar erst 5, aber ich liebte meine Kleider. Ich mochte auch gewaschene Sachen gerne. Also ich fand diesen ganzen Dreck schrecklich. Ich wollte meine langen Haare behalten. Ich mochte gerne rosa Rüschenkleider. Die waren zwar nicht verboten, aber mir wurde gesagt, das sei reaktionär und ich würde es gar nicht wirklich wollen. So lange hat meine Mutter mit mir diskutiert, bis ich eingesehen habe, also dass ich das eigentlich nicht will. Ja, meine Haare wurden abgeschnitten, weil ich sollte ja dann auch nur noch mit Jungs Spielzeug spielen. Also das war ja auch schon die erste Form von Gender. Also hat man natürlich damals nicht so genannt, aber nur Feuerwehrautos und Polizeiautos. Und ich war so ein typisches Puppenmädchen. Also ich hatte 1000 von Puppen und das war alles out. Also meine Mutter hat einfach übertrieben.
Haben Sie sich nicht irgendwie verraten gefühlt von Ihrer Mutter oder verlassen?
Nein, also so reflektiert war man nicht. Ich war ja so zwischen 5 und 7, als ich in Berlin war in dieser, ich würde das schon, also es war eine Umerziehung zum neuen Menschen. Also meine Mutter hat auch sehr viel mit uns diskutiert. Wir sollten in Kinderkollektive gehen im Kinderland. Wir sollten gegen die Eltern, auch gegen sie selber protestieren. Uns wurde auch beigebracht, wir sollen die bürgerlichen Leute beklauen, allerdings nicht die Genossen.
Aber das haben sie ja auch gemacht. Das ist ja auch eine ganz lustige Szene. Sie haben ja einmal tatsächlich geklaut.
Ja, im Kinderladen habe ich mal, aber weil alle, also meine Mutter nahm lauter Heimkinder bei uns auf, die sie alle revolutionieren wollte. Die waren 16, 17 und die redeten nur vom Klaufen, also das wurde uns so beigebracht. Und dann habe ich im Kinderladen tatsächlich irgendwie ein Portemonnaie mitgenommen. Und dann gab es aber einen Vortrag. Wow, wow, wow. Also die linken Genossen und so weiter. Aber ich hatte eigentlich das, glaube ich, echt gemacht, auch um meine Mutter zu erreichen. Ich dachte, sie findet das gut. Auf irgendeine Art fand sie es, glaube ich, auch gut. Aber sie hat mir dann beigebracht, also Genossen nicht. Und ich war sehr verwirrt. Meine Mutter, das Programm war wirklich echt kinderfeindlich, muss man es im Nachhinein nennen. Weil ja alles das, was Kinder lieben, auch irgendeine Sicherheit, ein paar Regeln. Und zum Beispiel die Schule, was sie gesagt hat, wir wurden kaum noch eingeladen. Das ist natürlich, das merkt man auch ein bisschen schon selbst, dass man dann, wenn man so abgerissen rumrennt und in so einer vornehmen Schule ist, dass die anderen Kinder, wir waren schon beliebt, aber es wurde schwieriger für uns, da zu bestehen. Bin auch ganz froh, dass das dann aufgehört hat nach 2 Jahren.
Am 14. Mai 1970 wird der Kaufhausbrandstifter Andreas Bader von 6 Leuten gewaltsam aus der Haft befreit. Ein Unbeteiligter wird bei dieser Aktion lebensgefährlich verletzt. Und zu diesen 6 Befreiern gehört auch Ulrike Meinhof, die von nun an auf der Flucht ist. Und ihre Tochter Bettina Röhl, heute zu Gast in Deutschlandfunk Kultur, war damals 7 Jahre alt. Frau Röhl, wie haben Sie denn überhaupt davon erfahren?
Meine Schwester und ich sind an demselben Tag, an dem diese sogenannte Bader-Befreiung, also dieser Gefängnisausbruch gemacht wurde, der dann auch der Beginn der RAF war, also dann sind ja alle in den Untergrund gegangen. Wir sind am selben Tag nach Bremen gebracht worden zu Freunden und dann von Gruppenmitgliedern der RAF, was wir aber natürlich noch nicht wussten, nach Sizilien, nach Italien gebracht worden über die grüne Grenze. Und wir wussten überhaupt nichts von dem, was in Berlin passiert war. Wir konnten aus dem Gespräch der Genossinnen, die wir aber kannten, zu denen wir Vertrauen hatten, das waren ja Freundinnen meiner Mutter, aber es sind alles später Terroristen geworden oder waren es schon, raushören, dass da irgendwas Dolles passiert war. Die feierten das als einen Sieg. Also Andreas Bader ist ja befreit worden. Das war natürlich so ein Aufflackern, eine Euphorie der Erwachsenen. Meine Schwester und ich haben das nicht verstanden. Wir sind einfach als Kinder nach Italien gebracht worden und wir hatten natürlich das volle Vertrauen, dass unsere Mutter da das alles im Griff hat und bald kommt. Und dann endete oder driftete das aber ins Nirvana in Sizilien, in dem Barackenlager, wo wir waren, kam sie dann nicht. Mein Vater auch nicht. Und meine Schwester und ich waren also 4 Monate praktisch in einem Barackenlager ohne Strom, ohne fließend Wasser mit einer fremden Frau, die einzige, die dann geblieben war. Und dann mit Hippies, die wir gar nicht kannten, die dann aus Berlin rekrutiert waren, die, um auf uns aufzupassen. Und wir wussten die ganze Zeit nichts. Und wir
wussten auch nicht, wie es weitergehen sollte.
Nee. Das wussten wir nicht. Und das ist auch für Kinder dann oft, und für Kinder sind auch 4 Monate sehr lang. Und man merkte schon, die italienischen Kinder gingen schon wieder Anfang September in die Schule. Das war ein Barackenlager, ein Erdbebenlager. Es war also nicht am Strand oder, und es gab auch keine Küchen in diesen Baracken. Es gab auch kein, wie gesagt, kein fließend Wasser. Es waren, die Fensterscheiben waren alle zersprungen. Also es gab überhaupt keine Fensterscheiben in dem Barackenlager und nur eine Gemeinschaftsküche. Und selbst die italienischen Kinder gingen irgendwann wieder in die Schule und man selber merkt dann, jetzt weiß man gar nicht mehr. Und auch die Hippies, die auf uns aufgepasst haben, die den ganzen Tag gehascht haben, die aber trotzdem sehr nett waren, die wollten auch weg, die wollten uns auch loswerden. Und das merkt man dann auch, da kam wohl offenbar kein Geld mehr aus Berlin, also das ist dann schon ziemlich hart.
Und dann kam ein junger Mann, 23 Jahre alt, der später recht bekannt wurde, Stefan Aust, und hat sie da abgeholt, auf die Spur geführt von Peter Humann, früheren Lebensgefährten ihrer Mutter. Und dann sind sie wieder zurück nach Hamburg gebracht worden zu ihrem Vater und sind gleich zur Schule gegangen.
Ja, also das war natürlich ein großartiges Ding, als Stefan Aust vor uns stand. Dieser 23-jährige junge Mann war ein Mitarbeiter von Konkret gewesen. Das heißt, ich kannte ihn und der machte auch so ein zuversichtliches und fröhliches Gesicht, obwohl das für ihn auch nicht leicht war. Er hatte sich als Mitglied der Gruppe ausgegeben, fälschlicherweise, hätte also auch auffliegen können, hat uns dann aber gekriegt. Die Hippies, wie gesagt, wollten uns ja auch loswerden und dann nach Rom gebracht, dann nach Hamburg zum Vater zurück. Und diese Rettungsaktion war natürlich für uns dann euphorisierend. Der Vater war geschieden von meiner Mutter und war uns 2 Jahre lang als das größte Schwein und böse Salonkommunist und so weiter beschrieben worden. Also wir waren eher skeptisch, ob der jetzt ein guter Vater sein würde. Wir waren wirklich aufgehetzt gegen ihn. Aber Stefan Aust, dieser junge Mann, hat uns dann auch beruhigt und gesagt, wenn ihr nicht so einen Vater wollt, ihr könnt auch zu mir kommen. Meine Eltern haben Pferde und so mit dieser ganzen. Also, und dann begann wirklich ein Rückkehrmärchen. Also wir sind dann, mein Vater, wir haben uns dann schnell an unseren Vater gewöhnt, in Hamburg wieder eingeschult worden. Auch September, wie gesagt, wir sind noch zur rechten Zeit wieder eingeschult worden. Wir hatten eine ganz tolle, liebe Klassenlehrerin, sodass meine Schwester und ich nach wenigen Wochen wieder vollkommen integriert waren und dann in ein bürgerlich-hanseatisches Schulleben, wo man plötzlich wieder Röcke tragen sollte, aber Kindergeburtstag, ich habe mich totgelacht als Kind, weil ich jetzt musste ich wieder. Und meine Oma sagte, du kannst doch nicht mehr mit Hosen rumrennen. Und da habe ich echt gelacht und gesagt, okay, also die Erwachsenen. Ich war ganz, ganz glücklich. Auch als Kind ist man schon glücklich, wenn man spürt, dass man wieder sein eigenes Leben, das Schulleben aufnehmen kann. Und die Pläne, die ja dahinter standen, waren ja, dass meine Schwester und ich sollten ja von der RAF nach Palästina gebracht werden, weil meine Mutter hatte den Plan, uns in Palästina zu Terroristen ausbilden zu lassen, also eigentlich zu Befreiungskämpfern natürlich. Also das ist ja eigentlich heute ganz aktuell.
Also heute würde man wahrscheinlich sagen, sie ist einer, es ging um Terrorismus, sie hat irgendwie an die Revolution geglaubt. Was dann passieren sollte, weiß man ja auch nicht so genau, wenn die Revolution dann erstmal stattgefunden hat. Aber das klingt ja vollkommen fanatisiert. Also wie in, also wirklich in einer komplett anderen Welt leben.
Also ich habe ja versucht, auch die Motive, also das Buch handelt ja sozusagen auch wirklich von ihr, auch von ihren O-Tönen zu der Zeit. Also in ihrer Logik war sozusagen die Revolution angesagt. Wenn man in der Logik der Revolution ist, dann muss man natürlich sagen, wir müssen Revolution machen und davon war sie überzeugt. Also die Gesellschaft muss kippen, der Kapitalismus gestürzt werden, der palästinensische Befreiungskampf muss unterstützt werden, auch gegen Israel. Was heute würde man schon sagen, es ist auch ein gewisser linker Antisemitismus gewesen, das wurde damals nicht reflektiert. Und in dieser Logik ist es aber auch wiederum logisch, dass man sagt, die Kinder sollen jetzt nicht bürgerlich aufwachsen oder wie sie sagte, nicht in einem bürgerlichen Leben verkommen, sondern die sollen früh sensibilisiert werden für die politischen Verhältnisse und wir sollen also möglichst in einem Palästinensercamp, in einem Waisencamp aufwachsen. Mit das sieben. War auch alles organisiert. Toll. Und wenn wir dorthin gekommen wären, das wäre für meine Schwester und mich eine Katastrophe geworden. Und Gott sei Dank hat dann Stefan Aust und da hatten sie den gerettet. Namen Peter Hohmann, den ich da wichtig erwähnen will, weil er natürlich der Motor dieser Rettung war, der mein so quasi Ziehvater in Berlin gewesen war, dass die diese Rettung ist dann auch nach meinen Recherchen wirklich, das war wirklich um Haaresbreite und hat eigentlich mein und meine Schwester das Leben gerettet.
Und ihre Mutter wurde dann doch schließlich festgenommen und so konnten sie sie auch wieder sehen, nachdem sie sie 2 Jahre lang nicht gesehen hatten, und zwar im Gefängnis in Köln-Ossendorf. Wie war denn das für sie als Kinder? Die Mutter sitzt im Knast.
Die Besuche im Gefängnis waren erstaunlich nett. Ich muss dazu sagen, dass ich mich mit meiner Mutter außerhalb dieser Streitigkeiten, die wir in Berlin extrem hatten, wegen der Kindererziehung, eigentlich ein sehr liebevolles Verhältnis mit ihr hatte. Und meine Mutter hat offenbar einen Bruch vollzogen. Das ist ja auch so ein Revolutionsding. Man bricht mit dem Privatleben, man bricht mit seinen Lieben, mit seinen Kindern. Und ich glaube, da ist sie auch in diesen Mythos reingefallen, dass man das muss. Also selbst bei Dr. Chivago gibt es diesen Revolutionär, der sich dann sagt, man muss sein Privatleben trennen. Das ist so ein Mythos der Kommunisten. Und damit hatte sie eigentlich die Beziehung zu ihren Kindern zerbrochen. Und umgekehrt, von mir kann ich sagen, ich habe ja meine Liebe zu meiner Mutter nicht gebrochen, sondern ich wusste das ja auch gar nicht so, was sie da gemacht hatte. Und als wir uns dann sahen, glaube ich, war sie in einem wahnsinnigen Konflikt, dass sie die Sehnsucht nach den Kindern hatte, aber ja eigentlich ja wusste, aber das interpretiere ich jetzt von heute, aber sie wusste, dass sie gebrochen hat. Und insofern war das natürlich für sie wahnsinnig schmerzhaft. Für meine Schwester und mich war es natürlich wieder unsere Mutter. Wir waren froh, sie zu sehen. Aber jetzt kommt die Problematik.
Sie waren froh, sie zu sehen. Waren
ja, klar.
Sie waren nicht sauer auf sie? Sie hatte sie
Nein,
ja verlassen.
Um Gottes Willen, also darüber denkt man nicht so nach. Wir hatten sehr viel Mitleid mit ihr. Also wir hatten den Eindruck, als Kinder, uns geht es gut. Wir gehen zur Schule, wir wohnen im Haus, wir fahren in Urlaub und sie sitzt im Gefängnis. Was das Schwierige in solchen Sachen ist, wir konnten ja nicht über eine Zukunft reden. Wenn Sie einen geliebten Menschen treffen, für einmal, in einer Situation, wo noch 3 Polizeibeamte daneben sitzen, aber Sie können nicht darüber sprechen, will sie wieder Mutter sein, plant sie eigentlich aus dem Gefängnis rauszukommen, indem sie vielleicht ein Geständnis macht oder kooperiert. Sie konnte auch nicht über die Vergangenheit reden. Wir konnten sie auch nicht fragen, wie war das? Warum sind wir nach Sizilien gekommen?
Warum konnten Sie das alles
Weil
nicht
all
mit ihr besprechen?
All diese Dinge waren ja konspirativ. Sie hat ja nicht gesprochen mit der Polizei. Und während der Gespräche saßen ja 3 Polizeibeamte dabei. Also sie konnte ja mit... Also es gibt im Grunde nichts zu besprechen. Und damals habe ich als Kind ja im Grunde die Unterhaltung übernommen im Gefängnis. Ich habe dann erzählt vor der Schule Da hatten wir sehr schöne Momente, saßen 4 Stunden auch bei ihr auf dem Schoß. Aber ich glaube, dass wir Kinder die Stimmung gemacht haben. Wenn sie was gesagt hat, war es fürchterlich. Also wir sollten Kinderaufstand in der Schule machen, wir sollten unseren Vater rebellieren, wir sollten auch Revolution machen. Ab und zu hat sie die Polizeibeamten angeschrien. Also es war nicht so fröhlich. Wir haben sie versucht zu runterzuholen. Und insofern waren diese Besuche selber sehr schön, aber ich glaube danach, wenn man nach Hause kam, diese Hoffnungslosigkeit, dass man nicht weiß, will die Mutter wieder Mutter sein.
Und dann haben Sie am 9. Mai 1976 im Radio die Nachricht gehört, dass Ihre Mutter sich das Leben genommen hat.
Ja, vorher hat meine Mutter den Kontakt allerdings schon abgebrochen, nochmal. Also das war kein Verlassen, aber sie hat Anfang 73 haben wir sie in Wahrheit zuletzt gesehen, mit 11. Und dann hat sie auch Briefe zurückgeschickt. Gudrun Enzin ist zu ihr nach Köln-Ossendorf gekommen, die ja auch sehr fanatisch war. Die sind auch zusammengelegt worden mit Umschluss. Und das bedeutete dann, dass meine Mutter erneut auch unter Druck wahrscheinlich geriet, den Kontakt mit allen unpolitischen Freunden und dazu gehören auch die Kinder abzubrechen. Insofern habe ich mich damals aber trotzdem ungebrochen meine Mutter geliebt und natürlich die ganze Zeit gewartet, dass ich älter werde, mit ihr sprechen kann. Ich dachte auch immer, ich bin die Einzige, die sie überreden könnte, aufzuhören mit dem Kampf. Also das bildet man sich als Kind vielleicht auch so ein. Und dann dachte ich, ich bin jetzt 13. Und insofern war diese Nachricht von dem Tod ein unglaublicher Schock, weil ich mich eigentlich immer ganz ungebrochen weiter der Liebe sicher war, trotz diesen Brüchen, und immer gedacht hat, wir werden irgendwann reden und ich werde sie zurückholen. Weil ich wusste schon, dass alle Freunde, alle Leute, alle Politiker, alle, die mit ihr versucht haben zu sprechen, sie soll den Kampf aufgeben, waren gescheitert.
Ich meine, so ein Suizid ist für die Hinterbliebenen ja auch eine Art Verrat.
Ja, das kam noch dazu. Also die Welt spaltete sich dann irgendwie in 2 Teile. Die einen sagten, ja, sie ist ermordet worden. Otto Schily zum Beispiel, der spätere Innenminister, war ja damals ein RAF-Anwalt, hat gesagt, es war ein anonymer Mord. Es gab einen unglaublichen Sympathisantenteil, die von Mord redeten und die andere Hälfte redete von Selbstmord. Also die Mordthese habe ich sofort abgelehnt, weil es mir absurd erschien. Aber ich muss sagen, ich hatte auch große Probleme mit der Selbstmordtheorie. Wenn sie keinen Abschiedsbrief hinterlässt, dann ist das ein unglaublich kalter Beweis dafür, dass sie uns nicht geliebt hat. Und das ist sehr hart. Da habe ich mich erst in jüngster Zeit nach dem Erscheinen meines Buches getraut zu sagen, ich halte es für möglich, dass sie doch ermordet wurde, aber natürlich nicht vom Staat, sondern von ihren eigenen Genossen. Man darf nicht vergessen, sie saßen ja im Stammheim auf einem Gang, Bader, Enzlin, Jan-Karl Raspe und meine Mutter, die hatten am ganzen Tag zusammen Umschluss. Meine Mutter war zum Schluss in einer extremen Mobbing-Situation, alle drei. Kann man in den Briefen nachsehen, es ist ganz furchtbar. Und meine Mutter hat Andeutungen gemacht, das ist auch dokumentiert worden schon bei Aus, was soll ein Mensch eigentlich machen, um dem Gericht zu zeigen, dass er seine Meinung geändert hat. Das heißt, sie hat Andeutungen gemacht, die RAF zu verlassen. Ich habe keine Beweise dafür, aber ich glaube, wenn ein Interesse bestand, dass sie nicht die RAF noch denn doch noch verlässt oder ein Interesse bestand, sie zu ermorden, glaube ich, nur von ihren Kumpanen. Die wollten ja schon Peter Hohmann 1970 umbringen. Also das stelle ich nur als These hin, ich kann es nicht beweisen. Aber ich habe gemerkt, das mit dem Selbstmord passte überhaupt nicht, weil sie zum Beispiel 2 Wochen bevor sie Selbstmord gemacht hat, wollte sie ihre Kinder sehen. Das erste Mal nach 2 Jahren über einen Anwalt gesagt, die möchte uns treffen. Sie hatte sehr viele Pläne. Also ich halte es für ganz eigenartig, dass sie diesen Wunsch nicht noch verwirklicht hat.
Im Januar 1974 wird Ulrike Meinhof gemeinsam mit 4 weiteren Angehörigen der RAF angeklagt wegen Mordes an 4 und Mordversuchs an 54 Menschen, wegen Raubüberfällen, Sprengstoffanschlägen und Gründung einer kriminellen Vereinigung. Frau Röhl, was wissen Sie eigentlich über die Taten Ihrer Mutter? Hat sie auf Menschen geschossen, Ulrike Meinhof? Hat sie jemanden ermordet?
Also ich glaube nicht, dass sie jetzt selber jemand erschossen hat, aber sie ist schon sehr nah dran. Und es ist in der Tat ein Feld gewesen, das ich sehr genau recherchiert habe. Die Gewalttaten sind von den Anhängern, aber auch von der Öffentlichkeit, den Medien in den letzten 40 Jahren immer ein bisschen weggenommen worden. Und es gibt wesentlich in den Polizisten, zum Beispiel Norbert Schmidt, als sie verhaftet werden sollte, hat ihr Leibwächter, ein 22-jähriger junger Mann, den sie bewaffnet hatte, den erschossen aus nächster Nähe. Also nicht sie selber hat geschossen, aber da ist die Frage, ist sie, hatte sie nicht die Tatherrschaft, weil sie war die Anführerin und es war ihr Leibwächter und er hat geschossen, weil sie verhaftet werden sollte. Bei all diesen anderen Attentaten ist sie auch dabei gewesen. Das heißt nicht, dass sie jetzt selber jemanden mit der Hand erschossen hat, aber das Springer-Attentat, auch die anderen Attentate sind mit von ihr vorbereitet worden.
Frau Rühl, Sie haben vor ein paar Jahren einen offenen Brief an Ihre Mutter geschrieben. Der ist im März 2019 im Magazin der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht worden. Und darin findet sich dieser Satz: Trotz allem, Mami, ich habe dir verziehen. Ich frage mich, wie haben Sie das geschafft?
Weiß ich auch nicht, aber ich habe ihr verziehen. Also ich fühle mich mit meiner Mutter komplett versöhnt und ich glaube, ich musste mit ihr hart ins Gericht gehen. Das habe ich in meinem Buch, die RAF hat euch lieb gemacht, in dem ich die Taten auch aufgezeigt habe, auch die O-Töne auch erklärt habe, was falsch ist. Und alleine, wenn man dann einmal das auch für die Öffentlichkeit, das war ja keine Privatpsychotherapie, sondern meine Mutter war eine öffentliche Figur, das aufzuzeigen und auch sehr fair, würde ich sagen, weil ich habe wirklich sie auch sprechen lassen. Und dann habe ich so gemerkt, nee, aber mein persönliches Verhältnis mit ihr ist doch ungebrochen. Und
der Satz geht aber noch erstaunlicher weiter, finde ich, nämlich: Und ich glaube, dass du heute mit Stolz und Wohlwollen auf mich schaust. Wie kommen Sie denn darauf? Sie führen ja ein durch und durch bürgerliches und komplett unrevolutionäres Leben.
Das weiß ich gar nicht, aber nee, das glaube ich schon. Also meine Mutter hatte immer so, also ich war ja das revolutionäre Kind, sie hatte schon früh viel von mir gehalten.
Dass, warum, weil sie so
eigensinnig waren? Von den Zwillingen war ich so ein bisschen die wildere oder also die verhinderte Erstgeborene. Also ich war so ein bisschen, es war irgendwie klar, dass sie sich mit mir auch identifiziert hat und dass sie auch von mir was erwartet hat. Und das ist dann auch passiert. Also ich bin ja letztlich auch Journalistin geworden. Und ich habe ja auch die Aufarbeitung diesem Scherbenhaufen, den sie, aber auch mein Vater hinterlassen haben. Ich habe ihn aufgeräumt mit den beiden Büchern. Und ich habe die Aufgabe angenommen, diese Sache zu machen. Und ich glaube, meine Mutter wäre gar nicht mit allem einverstanden, was ich schreibe, das nicht. Also ich glaube, wahrscheinlich wäre sie auch immer noch ziemlich linksradikal, keine Ahnung. Sie wäre trotzdem, glaube ich, sie würde das anerkennen. Meine Mutter hatte auch eine gewisse Größe. Also sie war nicht nur Terroristin, also das muss man auch klar sagen. Und wenn ich hätte mit ihr hart diskutieren müssen. Sie war der konsequenteste Mensch, den ich kenne. Also ich jemals auch so recherchiert habe und extrem schwer in Diskussionen zu besiegen. Aber ich hätte das schon den Kampf aufgenommen.
Sie haben gerade gesagt, in den beiden Büchern, also 2006 erschien Ihr erstes Buch über diesen Komplex mit diesem wunderbaren Titel »So macht Kommunismus Spaß«, 2018 dann die Fortsetzung »Die RAF hat euch lieb«. 1300 Seiten im Grunde genommen über Ihre Eltern und Ihr Umfeld. Was hat Sie denn eigentlich dazu motiviert, das zu machen?
Naja, meine Eltern waren im Zentrum der Bewegung, muss man sagen. Das heißt, ich konnte ganz gut die kommunistische Zusammenarbeit aufgrund der Akte beschreiben, die wirklich dann und meine Eltern und dann immer die biografischen Sachen mit einführen. Dadurch kommen ja eigentlich ganz viele Zeitzeugen drin vor, ob es Günter Wallraff ist oder Günter Grass oder Enzensberger, Augstein. Eigentlich eine ganze Zeit kann man aufrollen, indem man eine Familiengeschichte plus den politischen Gegebenheiten und den Analysen erzählt. Und das Gleiche gilt auch für die RAF hat euch lieb, Paradigmenwechsel von 68, Rudi Dutschke, Peter Schneider. All die Figuren, die man aus dieser 68er-Bewegung kennt, waren ja bei uns zu Hause, Horst Mahler, die Terroristen und so weiter. Und das hat sich eigentlich angeboten. Aber ich habe ja gesagt, das war ein Scherbenhaufen, ein ideologisiertes Chaos. Meine Eltern sind ja auch beide untergegangen. Mein Vater ist pleite gegangen. Wir haben das Haus in Blankenese dann ja auch schnell wieder verloren. Die Zeitung wurde ihm enteignet. Meine Mutter war dann 76 tot. Also größer und gescheiterter ging es nicht. Und ich hatte schon sehr früh den Eindruck, irgendwann muss es jemand aufräumen und das werde ich sein.
Sie haben ja vorhin gesagt, das war keine private Psychotherapie. Sie haben ja Ihre Eltern zum Forschungsgegenstand gemacht, eigentlich so wie eine Historikerin. Wie ja. ist das denn, wenn man seine eigene Familie unter, ja, also mit so einem distanzierten Blick betrachtet?
Ich würde sagen, ich habe ja nicht nur einen distanzierten Blick, aber beide, vor allen Dingen Meinhof, sind, das ist schon ein Politikum. Also der Name Ulrike Meinhof ist ja für die meisten, heute ist das Historie geworden, aber das ist schon ein eigenes Politikum gewesen. Und für mich ist es wahrscheinlich als einzige Person oder für meine Schwester, für uns ist es auch der Mensch zusätzlich. Und ich versuche in beiden Büchern diese Mischung zu leisten, der sowohl der Familiengeschichte als auch dieses politischen Backgrounds irgendwie einzuordnen. Und ich glaube, ich hatte auch die Chance oder den Zugang dann, auch weil ich dann auch Journalistin geworden bin, die ganzen Zeitzeugen zu interviewen, die Akten zusammenzusuchen und dann so ein Gesamtkunstwerk zu machen, sodass jeder, der sich über die Geschichte erkundigen will, einfach ein Handbuch hat, wo er sagt, okay, da kannst du einsteigen, da verstehst du es vielleicht. Und natürlich ist die biografische Sache, die ich mit eingebe, ist es für viele, glaube ich, leichter, es nicht einfach nur abstrakt zu erfahren, sondern es ist eben auch eine gelebte Familiengeschichte.
Bettina Röhl hat die Geschichte ihrer Eltern in zwei dicken Büchern detailliert erforscht. Frau Röhl, wir haben ja über ihre Mutter recht ausführlich gesprochen, aber noch gar nicht, oder so gut wie gar nicht, über ihren Vater. Und über den haben sie 2010 einen Artikel geschrieben, im Spiegel veröffentlicht. Er habe sie, also Klaus Röhl, alte Nutte oder auch Pissgör genannt. Der gute Nachtkuss war häufig genug ein Zungenkuss. Und dann, ich zitiere mal, seine Hände blieben später, als ich 11 war, nicht mehr zuverlässig in seiner Sphäre, vor allem nicht, wenn er betrunken war. Küsse habe ich da schon erfolgreich abwehren können. Ich habe so spontan gedacht, Sie armes Kind, Sie waren ja nirgendwo sicher.
Nein, also mein Vater ist natürlich eine ja völlig unterschätzte, viel größere Belastung für mein Leben gewesen. Also ich selber bin ja immer so aufgewachsen, Ulrike Meinhof war die große Bekanntheit und dann wurde immer gesagt, ja, ich bin davon am meisten geprägt. Aber natürlich bin ich noch mehr von dem Elternteil geprägt, bei dem ich dann aufgewachsen bin und mit dem ich mich auseinandersetzen musste. Und mein Vater hatte ja Politikzeitung, aber vor allen Dingen hatte er Sexzeitung. Und das lag auch im ganzen Haus so rum. Und wie diese Zeit ja zeigt, ob es jetzt Klaus Kinski ist oder Roman Polanski, noch bekannter, auch mein Vater war angefixt von dieser Zeit. Und ich würde auch sagen, er war, das hat er auch sehr offen immer damals gesagt, pädophil. Das heißt Kinder. Und das hat er auch gesagt. Und das ist natürlich eine eigene Belastung. Und wenn dann dazu kommt, dass der Vater geschieden ist, die Mutter ist so berühmt und sagt, jetzt bist du eigentlich die Ersatzfrau hier zu Hause. Also ich, als ich 8 war, habe ich diesen Part bekommen von ihm. Also diese Mischung aus pädophil und ich sollte aber auch die richtige Ulrike Meinhof, also die Ehefrau, ersetzen. Ja, darüber schreibe ich aktuell mein drittes Buch, nämlich über meine Pubertät, also meine Schulzeit und die Auseinandersetzung mit dem Vater und die Ablösung auch von diesem.
Wird das dann vielleicht doch ein bisschen mehr ein psychotherapeutisches
also
Buch?
Es geht jedenfalls wesentlich mehr ins Private, das dritte Buch, als die anderen beiden. Bei den anderen beiden Büchern war ich ja auch nur Kind. Aber wenn man dann 13, 14, 15 ist und die eigenen Freunde, die eigene Schule Freunde hat und eben alles, was mit Sex und Missbrauch zu tun hat, ist unglaublich privat. Es war natürlich in der Zeit eine solche Libertinage da. Wir wissen, dass viele später gesagt haben, sie sind missbraucht worden. Jetzt gerade die Tochter von Maria Schell hat das veröffentlicht, dass ihr Onkel Maximilian Schell sie vergewaltigt haben soll. Die Tochter von Klaus Kinski, Pola Kinski, hat ein erschütterndes Buch darüber geschrieben. Und viele in dieser Zeit gab es auch die Odenwaldschule, das ist ja alles so 2010 rausgekommen. Das ist eine Art, es tut den Kindern gut, wir wollen sie es erziehen im Sinne, so hat mein Vater ja auch geredet, Inzest ist nur ein sinnloses gesellschaftliches Tabu, das schadet dir nicht.
Wobei ihr Vater ja schon lange nicht mehr links war. Der ist ja nationalliberal geworden. Der hat ja politisch eine große Kehrtwende vollzogen.
Naja, damals natürlich nicht. Also damals war er noch links. Damals war er in die SPD dann eingetreten und mit dem Roten Jochen in Schleswig-Holstein. Die Kehrtwende meines Vaters sozusagen, wo er rechts wurde, ich glaube, bei ihm kann man das auch so sagen, weil er das auch selber so gesagt hat, die kam sehr viel später. Die kam erst mit seiner Doktorarbeit bei Nolte, bei Professor Nolte, 1994. Da war ich natürlich schon Anfang 30 und schon lange aus dem Haus. Dass in der Zeit, wo ich bei ihm aufgewachsen bin, war er zwar für die RAF-Terroristen ein Salonkommunist, aber er selber war noch links, sehr links sogar. Der Rote Jochen Schleswig-Holstein war ja eher linke SPD. Und das blieb mein Vater auch. Er kann also erzählen, was er will, bis Anfang der 90er Jahre. Und ich würde sagen, der Schwenk nach rechts, den mein Vater dann gemacht hat, war ja auch eigentlich, um wieder Aufmerksamkeit zu bekommen. Erst Kommunist, dann sein Leben mit Sexzeitungen, das ist ja immer irgendwie mit so einem halbseidenen Ding. Und dann mit einmal so die rechte Seite und jetzt aufräumen, was er alles falsch gemacht hätte. Also mein Vater ist ein großer Schausteller und würde jede Aufmerksamkeit mitnehmen, ob er wirklich rechts war, ob er wirklich links jemals ist, das spielt eigentlich keine Rolle. Er wollte eigentlich immer nur berühmt werden und irgendwas sein.
Frau Rühl, Sie haben ja in den letzten Jahren mit einigen Äußerungen zur aktuellen Politik von sich reden gemacht. Die würde ich jetzt gar nicht mehr im Detail diskutieren wollen. Wir haben auch gar nicht die Zeit. Aber was mich abschließend doch noch interessieren würde, was sagen Sie, was können wir denn lernen aus der Geschichte und dem Scheitern der RAF? Ich habe jenseits aller konkreten politischen Ideen so ganz häufig eine Assoziation gehabt, das ist wie eine Sekte gewesen.
Mhm. Genau, Sekte ist ein hundertprozentig richtiger Begriff, den ich auch verwendet habe schon. Das finde ich super, dass Sie das sagen. Was wir lernen können aus 68, und da zieht sich auch aus meiner Analyse, das habe ich auch in meinem Buch gesagt, etwas in dieser Protestkultur mit immer neuen Themen bis heute hin, raus aus dem Schwarz-Weiß-Denken. Also seit 68 diskutieren wir unglaublich, das ist richtig und das ist falsch. Ja, plötzlich ist Palästina, die Palästinenser sind die Guten und die Israelis sind die Bösen. Und es wird immer hysterisch diskutiert. Und das hat sich eigentlich so durchgezogen seitdem. Und ich bin eigentlich, glaube ich, der Meinung, auseinanderziehen, wieder differenzieren. Was ist das Gute am Feminismus? Wo ist er radikal geworden? Was ist das Gute am Gendern? Wo übertreiben wir das? Also der Blick sozusagen in die Versöhnung und in den Fortschritt sozusagen, was jetzt wollen wir in die Gesellschaft fortschrittlicher machen, das ist gut, aber wo sollten wir nicht Traditionen über Bord werfen, wie die 68er es getan haben? Ja, es war alles schlecht damals, Weihnachten war schlecht, tausend Sachen waren schlecht, die Ehe war schlecht und so weiter, aber ich bin der Meinung, man müsste etwas, ja doch weniger raus aus dem Schwarz-Weiß, denn etwas toleranter diskutieren.
Und vor allen Dingen Warnung vor der Entmenschlichung von politischen Gegnern.
Ganz genau. Das finde ich super. Das würde ich genauso unterschreiben.
Das fiel mir jetzt gerade ein, wo Sie das sagten, weil Ihre Mutter, das ist ja auch dieser berühmte Ersatz von ihr, ne? Bullen sind Schweine, es sind keine Menschen.
Ja, meine Mutter hat, das habe ich ja auch versucht zu analysieren und auch da sehr hart mit ihr ins Gericht gegangen, sie hat die Schwelle zum Mord überschritten. Sie hat gesagt, wir müssen, also was sie ihm gesagt haben, Bullen sind Schweine und der Polizist ist jetzt nicht als Mensch, sondern er ist der Uniformierte und natürlich darf geschossen werden. Damit hat sie gesagt, wir kommen ja gar nicht zu einer Revolution, wenn wir nicht den Bullen auch erschießen. Damit hat sie die Schwelle überschritten, die ja zum Beispiel heutige Klimaaktivisten, Gott sei Dank, noch oder überhaupt nicht überschritten haben und überschreiten werden, hoffentlich. Weil an der Stelle, ja, da hat man zwar eine hochmögliche Aufmerksamkeit, aber dann wird es natürlich, dann wird es tragisch und radikal. Dann hören die Möglichkeiten auf, miteinander zu sprechen.
Danke für das Gespräch, Bettina Röhl.
Danke.
Und die Bücher von Bettina Röhl sind beide im Heine Verlag erschienen.